Jeder Tag ist ein kleines Leben, das zu Ende geht. Julian Green. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina / macht fertig / Erzieherin. Hier windet es gerade super doll. Ich habe voll... Hört man das? Ich bin jetzt einmal ganz still und ihr macht es einmal ganz laut, um zu hören, ob man es hört. So, jetzt wieder lauter machen. Ich habe extra versucht, leise zu sprechen. Ja, der Sturm ist da. Ihr könnt euch ungefähr ausrechnen, wann ich dann also aufgenommen habe. Da ich ja die Woche im Urlaub bin, habe ich gedacht, ich nehme mal ein bisschen vorweg auf, um mir ein bisschen den Stress vom Aufnehmen zu ersparen, weil ich mir denke, also eigentlich fahre ich samstags zurück, habe jetzt aber Angst, dass ich vielleicht noch eine Nacht irgendwo anders bleibe, vielleicht doch noch, weil ich ja eh einen Mietwagen habe, vielleicht doch noch zu meinem Vater rumfahre oder mein Patenkind besuche, irgendwie sowas. Deswegen habe ich gedacht, und dann sitze ich da nachher und weiß, ich muss sonntags super schnell zurück, damit es auch alles passt, damit ich auch den Mietwagen zurückbringen kann und so weiter und den Koffer, all diesen ganzen Kram, den man ja mitnimmt. Ist ja ganz praktisch, ne? Das muss ich ja mal zugeben. Also ich fahre ja jetzt in letzter Zeit immer mit der Bahn in Urlaub, beziehungsweise natürlich mit dem Flugzeug. Aber das ist ja schon praktisch, mit so einem Auto zu verreisen, ne? Man kann ja alles mitnehmen, worauf man Bock hat. Ich habe auf meine Liste geschrieben, ein Kissen noch und noch eine Wolldecke und noch das und noch ein Basketball für das kleine Kind, was da mitkommt. Also ich bin da und habe mehrere Bücher auch schon. Ich habe schon so Packtaschen, die ich dann noch mitnehme, damit ich auch da noch, auch hier noch. Also ich bin wirklich, wirklich schlimm sozusagen, sagen wir es mal so. Also ja, aber das ist schon geil. Also ich habe einen großen SUV gemietet. Ich finde übrigens, dass Mietwagenpreise extrem teuer geworden sind. Also ich zahle wirklich, wirklich viel Geld. Viel, 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 viel Geld für eine Woche. Ich hoffe, alles geht klar. Aber ihr wisst ja, also die fleißigen Zuhörer wissen es ja, ich buche immer, wenn ich einen Mietwagen buche, also ich buche ja immer nur über eine große Firma, die mit S anfängt und ich überlege gerade, ob es auch andere gibt. Naja, auf jeden Fall, da buche ich immer nur mit 0 Euro Selbstbeteiligung, weil ich eben schon mal einen Unfall hatte, einen Wildunfall auf der Autobahn und da war das ganze Auto dahin und wird wohl, wie sagen die da, entsorgt, so ungefähr. Und es war ein ganz, ganz neuer, großer, ich will jetzt nicht lügen, BMW, war das ein BMW? Ich glaube schon, so ein großer SUV, super schönes Auto. Und eigentlich, wenn man es, also ich habe ja die Werkstattrechnung gesehen, er wird natürlich trotzdem ausgemustert, weil es halt ein großes, weil ein großer Unfall da war und ein Unfallauto ist natürlich nicht immer so sicher, wie die großen Autohäuser oder Autovermietungsmenschen das da so möchten. Dann kann ja immer was passieren, aber eigentlich musste vorne nur die Stoßstange neu gemacht werden, konnte man alles neu, und hier, wie heißt das da? Kühler, boah, Leute, ey, die Leute, die jetzt nicht mit Autos auskennen, wissen, werden mich verteufeln. Das vorne, wo auch das Logo des Gott, das Logo des Autos ist, da ist ja, heißt das nicht Kühler irgendwas? Das ist über der Stoßstange auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall, das war so Plastik, Gott sei Dank. Und das haben sie halt auch erneuert. Und im Ganzen hat das irgendwie, keine Ahnung, halt 2000 Euro oder so gekostet, wie immer, wegen Lackierung und allem Möglichen. Und ich hatte halt 450 Euro Selbstbeteiligung. Und ich habe mir halt den Arsch gebissen, weil sie nicht kulant waren. Ich bin da ein sehr, sehr großer Kunde. Ich bin schon Goldkunde da. Und ich dachte wirklich, sie gehen auf Kulanz, weil es halt nicht meine Schuld war. Die Polizei kam ja und die meinten auch, sie können ja gar nichts dafür, ne? Aber... Tja, Pech gehabt, wer 54 Euro Selbstbeteiligung hat, die werden die dazu, warten die nicht lange, da haben sie gleich, her damit. Wo ist das Geld? Ja, das, und das hat mich so geärgert, dass ich für so ein Auto, was ich irgendwie, ich glaube, ich war 3 Nächte oder so damit weg, seitdem denke ich mir, dann kann ich auch Bahn fahren. Und seitdem habe ich wirklich so ein bisschen Stress und Schiss und deswegen mache ich immer nur noch 0 Euro Selbstbeteiligung, wenn halt was passiert, wofür ich nichts kann. Dann ist es so, ne? Dann ist passiert nichts, alles gut, 0 Euro Selbstbeteiligung, fertig ist der Wisch sozusagen. Ja, Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich werde wieder bei OnlyFans sehen, mit welchem Auto ich fahre und so weiter. Das freut immer viele. Viele wollen immer, können Sie davon noch ein Bild machen? Das sieht immer so gut aus. Also ich habe schon einige autobegeisterte Menschen irgendwie um mich herum. Diese Menschen können mir natürlich aber auch gern so ein Auto zur Verfügung stellen. Gar kein Problem. Immer noch möchte ich unbedingt Mercedes G-Klasse fahren. Gar kein Ding. Also, ja. Gut, darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um... Schön, gut aufgerufen habe ich das. Ich habe mich so gut vorbereitet. Oh, ich habe das eben noch dreimal gelesen, extra damit ich nicht durcheinander komme. Und jetzt habe ich es gar nicht erst offen. Schön, einfach geschlossen. Ja, also ein Sklave hat mir einen Forschungsbericht sozusagen erstellt, beziehungsweise geschickt und mir gezeigt. Es geht um Sadomasochismus. Und halt eben, wie das so im Sozialeinfluss bewertet wird. Man weiß ja, dass in der Psychologie einfach bis vor kurzem, beziehungsweise ich glaube halt immer noch, Sadomasochismus eine Krankheit ist, schlecht dargestellt wird und eben, ja, stark beäugt wird. Und da ist halt einfach mal eine Studie von 2007, die es so ein bisschen geprüft hat, ich lese vor, konsensueller Sadomasochismus, eine empirische Prüfung von Bildungsstil und Sozialeinfluss. Und ich dachte, wir beschäftigen uns heute mal damit. Wir sind ehrlich, dieser riesenlange Bericht, diese riesenlange Forschung hat mir dann natürlich immer zusammengefasst, weil ich, um ehrlich zu sein, nicht so viel Zeit habe momentan. Ich habe wirklich, bin über und über mit Arbeit. Jeden Tag kommt irgendwas Neues rein. Ich habe das Gefühl, es ist schon Dezember, weil Dezember ist wirklich immer so ein Horrormonat. Eine Woche vor den Sommerferien ist ein Horrormonat und Dezember. Oh. Ich freue mich überhaupt nicht auf den Dezember, ne? Ende November habe ich noch eine kleine Reise, eventuell nach Amsterdam vor, um Geburtstag zu feiern. Ich meine, wie jedes Jahr November. Und ich hoffe, es klappt dann alles so, ne? Wenn ich jetzt so sehe, wie jetzt schon mein Dänemark-Urlaub schwankt, da frage ich mich doch tatsächlich, ob das Ende November noch klappt. Also, boah, es ist schon hart gerade. Also, ich freue mich, man sollte sich nicht beschweren, dass das alles gut läuft, dass so viel zu tun ist. Aber es ist ein bisschen viel, einfach. Es ist ein bisschen viel, weil an vielen Ecken geklopft wird und an vielen Ecken gerupft und gezupft und versucht und hier und da. Und das ist ein bisschen nervig und viel. Und man versucht so ein bisschen gegen ein paar Windmühlen anzukämpfen. Was ist einfach stressig. Es ist einfach stressig. So ist das Leben, ja. Gut. Es ist ein Hamburger Forschungsbericht zur Sozialpsychologie von der HAFOS. Wir nehmen auch gleich mal die Namen mit rein. Erich H. Witte, Bettina Poser und Charlotte Strohmeier haben diesen Bericht geschrieben, beziehungsweise halt eben Prüfungen dargelegt und Berichte und eben eine große Studie angelegt. Und das ist ganz interessant für uns. Ich weiß, es ist jetzt für viele sehr, sehr trocken. Und für viele ist das so, interessiert mich gar nicht. Aber ich versuche das so gut mit euch, diese Stichpunkte hier so ein bisschen runter zu brabbeln, um ein bisschen unsere Meinung da so reinzubuttern, um zu gucken, was wir denn eben von dem Endergebnis, weil hier ist natürlich zum Schluss ein Endergebnis oder eben Ergebnisse, was da eben so bei rauskommt. Weil es ist ganz interessant, was die Psychologen ja über uns denken. Wobei ich würde mich jetzt nicht so als Masochist sehr doll einstufen, aber irgendwo ist das ja in all unseren Fetischen so ein bisschen mit enthalten. Es gibt tatsächlich Leute, die gar nicht auf Schmerzen stehen, die sagen das auch meistens ganz am Anfang, aber es gibt schon genug und ich würde sagen auch der größte Teil von den Sklaven, die dann eben immer sagen, ja, ich werde es ausprobieren, ne? Also und dann irgendwie doch Gefallen daran finden. Also deswegen kann ich nicht beurteilen oder behaupten, dass das vollkommen rausfällt immer, dass man nur Masochist ist oder so. Aber hier geht es ja letztendlich eigentlich um den Masochist als Krankheit. Nehmen wir es so, wie es ist. Sagen wir es so, wie es ist. Und deswegen gucken wir mal. Also, es fängt an. Habe ich ja eben schon gesagt, ne? Es ist die Konsensual. Ich kann das nicht. Oh, das war früher, Rezeption war früher auch mein Horrorwort. Konsensueller Sadomasochismus, eine empirische Prüfung von Bildungsstil und Sozialisationseinfluss 2007. Also, Sadomasochismus ist laut vorherrschender, meist psychoanalytischer orientierter Theorie eine Störung, die sich auf strafende, wenig einfühlsame Eltern oder kindliche Traumata zurückführen lässt und mit mangelnder Bildungsfähigkeit im Erwachsenenalter einhergeht. Also krass, ne? Die behaupten rein theoretisch, dass es eine Störung ist. Okay, wir sind ja nun mal nicht der Norm. Würde ich jetzt so akzeptieren, ist halt so. Davon verursacht wird, dass man strafende, wenig einfühlsame Eltern hat oder kindliche Traumata, klar, ne, schlimm, Gewalt und so weiter, was ich auch sehr oft schon erlebt habe. Also viele haben was in der Kindheit erlebt, ist wirklich so. Aber ich würde sagen, das haben auch andere, ne, also das hält sich die Waage und zurückzuführen lässt und mit mangelnder Bildungsfähigkeit im Erwachsenenalter einhergeht. Also dass diese Leute, die das eben gefühlt haben, erlebt haben, schlechte Eltern hatten, blöde Sachen erlebt haben in der Jugend, im Kindesalter, die dann eben auch nicht super schlau im Erwachsenenalter sind. Und deswegen ist man immer so auch böse, ne? Wenn man das so liest. Patienten schildern seltener positive Bindung und positive Erziehungspraxis der Eltern. Also das haben sie so bisher gehört. Es wurde eine nicht-klinische Studie von Sadomasochisten zu den Merkmalen durchgeführt. Als Alternative zu dem Thema Reizsucheverhalten. Reizsucheverhalten ist das Wort Sensation Seeking. Das kommt jetzt sehr, sehr oft auf uns zu. Reizsucheverhalten können wir uns, glaube ich, alle erklären unter wir hoffen, wie ich es auch immer sage, dass wir einfach einen weiteren Reiz, einen größeren Reiz, mehr Aura, mehr Feeling einfach in etwas reinlegen. Die Merkmale sind unter anderem elterlicher Erziehungsstil, traumatische Erfahrung, Bildungsstil und Beziehungszufriedenheit. Nochmal, elterlicher Erziehungsstil, also wir haben deine Eltern nicht großgezogen, traumatische Erfahrung, hast du irgendwas Schlimmes erlebt, Bildungsstil, also was hast du für einen Abschluss, wie konntest du dich weiterbilden und Beziehungszufriedenheit, also wie stehst du in Beziehungen? Ich glaube tatsächlich, die meisten haben sie dann gesucht, die wirklich eine richtige Beziehung haben und die meinen nicht soziale Kontakt, sondern eine richtige Beziehung. Die Ergebnisse zeigen, dass sich klinisch unauffällige Sadomasochisten mit Nicht-Sadomasochisten in diesen Bereichen nicht unterscheiden. Wie ich es gerade gesagt habe, also ich glaube, jeder hat traumatische Erfahrungen und das hat nicht unbedingt was damit zu tun. Natürlich so, also ich glaube, so richtig krankhafte Sachen, so richtig, richtig krankhafte Sachen, da glaube ich schon, dass da viele Einflüsse drauf sind. So richtig, die halt, was haben wir letztens noch durchgegangen, die bei Aktenzeichen XY irgendwelche Leute übers Internet auffordern, dass sie sich Stromschläge geben und sich selber dann auch Stromschläge geben, bis man halt wirklich ins Illegale geht sozusagen. Ich glaube, da ist schon, dass es ja wirklich, man weiß ja auch, guck mal, ich habe auch schlechte Sachen erlebt, man weiß ja, wo irgendwo eine Grenze ist und kann das auch gar nicht, kann sich gar nicht über diese Grenze reinfühlen und manche haben diese Grenze halt nicht und ich glaube, die Menschen, die wirklich gar keine Grenze haben und wirklich so ins Illegale gehen und auch andere schädigen, ich glaube, da liegt schon ein großer Kern von Traumata, von, ich würde das alles als Oberbegriff, Traumata würde ich als Oberbegriff nehmen für auch Eltern, die schlecht zu dir sind, für andere, die schlecht zu dir sind, weil man sagt es ja immer, man wird halt nicht als Mörder geboren, ne? Also so ist es ja nun mal, so muss man immer reinfühlen. Also im Studium hatte ich eine Psychologie-Doktorin, die mir immer gesagt, weil ich habe halt am Anfang wirklich ganz große Probleme mit diesem Gefühl gehabt von, wie kann man, weil sie hat in einer, im Gefängnis hat sie, glaube ich, ganz normal gearbeitet. Nicht in Hamburg tatsächlich. Okay, schön. Ich rede von Gefängnis. Neben mir hier Polizei. Moment. Gleich vorbei. Dauert einen Augenblick. Stört mich halt. Ich weiß nicht, ob ihr es so laut hört, aber mich stört es halt. So, auf jeden Fall hat sie im Gefängnis gearbeitet. Und für mich, und die war so eine warme, einfühlsame Person, keine so richtig harte, wie man sich das vorstellt. Und für mich war es schwer, mich reinzufühlen, dass sie, aber so ein Kindermörder, Kindervergewaltigern und so weiter gegenüber sitzen kann und einfach mit denen normal reden kann. Es ist ihr Beruf, ganz klar. Aber es war für mich so schwer, das zu greifen. Und sie hat gesagt, niemand wird als Mörder geboren, ja. Da kann diese Person eigentlich gar nichts für. Klar kann sie was dafür, dass sie nicht rechtzeitig genug gegangen ist. Vielleicht, um sich Hilfe zu suchen und dass es so ausgeartet ist. Aber trotzdem, auch das hat wahrscheinlich seinen Grund. Und es ist eine wahre Sache. Es ist wirklich schwierig, die Menschen einzuordnen nach ihrem Jetzt-Zustand, wie sie handeln, was sie machen. So. Gut, genau, diese, also nicht Masochisten, Sadomasochisten und Sadomasochisten, sie geben keine Unterschiede. Geringe Unterschiede konnten im Bereich der Sensation Seeking befunden werden, also in der Reizsuchung. Ja, klar, ich würde mal behaupten, dass die Sadomasochisten mehr reizsuchender im Verhalten sind als andere. In den Medien wird Sadomasochismus meist als krankhaft, entwürdigend, als ursächlich für steigende Gewaltbereitschaft, moralischer Verfall dargestellt. Ist so krass, ne? Naja. Lassen wir es so stehen, finde ich. Ich setze einen Punkt, denn wir sagen, wir werden nicht gut dargestellt, aber viele tun auch überhaupt nichts dafür, dass wir besser dargestellt werden. Wollen wir mal ehrlich sein, ne? Einführung und Begrifferklärung, da sind wir jetzt. Das kommt ja nicht von irgendwoher, dass diese herrschende Meinung auch in der Psychologie herrscht, dass man dann krankhaft ist, dass es da und daher kommt, sondern dass jede psychologische Analyse oder Bewertung ist ja, fußt ja auf etwas, was aufgestellt wurde, meistens wirklich so Asbach-uralte Bücher. So richtig wichtige Krankheiten werden natürlich viel, viel öfter studiert, viel, viel öfter analysiert und wird immer wieder neue Sachen kommen. Aber sowas wie Sadomasochismus zum Beispiel, ja, da gibt es dann, so wie es hier halt steht, gibt es halt ein ein Buch von einem Neurologen, das heißt Psychopathia Sexualis von 1886 und darauf fußt es halt meistens dann noch, ne? 1886. Okay. Von Kraft-Ebbing ist das Buch, Richard von Kraft-Ebbing. Und darin beschreibt er Sadismus als Verbindung von aktiver Grausamkeit, Gewalttätigkeit mit sexueller Lust. Masochismus als Verbindung von erduldeter Grausamkeit und Gewalttätigkeit mit sexueller Lust. Sadomasochismus als Doppelbegriff und enge Verbindung von beiden. Also nochmal, er meint, Masochismus ist eine Verbindung von Erduldung, Grausamkeiten und Gewalttätigkeiten mit sexueller Lust. Und Sadismus ist eine Verbindung von aktiver Grausamkeit und Gewalttätigkeit mit sexueller Lust. Also schon böse ausgedrückt. Wenn wir selber darüber nachdenken, wie wir diese Begriffe kennen, alle zusammen von mir aus, dann ist schon dieses Erdulden auch... Ja, mir fehlt ein bisschen was in diesen Aussagen, ne? Sadomasochismus-Definition aus dem 19. Jahrhundert wird bis heute kaum erweitert. Also wie ich es gesagt habe, man nimmt was Altes. Da es ist jetzt ja auch nicht so häufig. Es ist ja das Lustige, ja? Leute, wenn ihr zum Psychologen geht oder sagt, oh, ich glaube, ich habe Hilfe nötig, dann sucht ihr euch einen Psychologen in eurer Stadt und geht zu dem hin. Und der hat eigentlich so, wir wollen es mal, so ist es, ja. Du hast dein Studium abgelaufen, du hast deinen Schwerpunkt, wenn du einen Schwerpunkt hast, und hast du deine Muster, nach denen du handelst. Das festigt sich über die Jahre. Das ist nun mal so, ja. Das ist auch gar nicht schlimm, es ist oftmals auch sehr, sehr zutreffend. Aber hast du jetzt einen Psychologen, der einen Schwerpunkt hat, nimm mir mal an, mit Borderline, und du gehst hin und sagst, ach, ne, also am liebsten würde ich mich manchmal selbst verletzen, so, oh, das und das. Er sagt, er analysiert dich und gibt dir die Diagnose Borderline. Es wird so kommen, weil jeder, der seinen Schwerpunkt hat, fußt meistens leider Gottes auf seinem Schwerpunkt. Das ist auch mir schon passiert tatsächlich. Was wurde mir angerechnet? Ja, Borderline wurde mir auch schon angerechnet. Ich habe auch schon Tabletten verschrieben bekommen. Also es ist schon krass. Man muss schon gucken, welcher Therapeut zu einem passt. Also nicht von der Schwerpunkt her, sondern man sucht sich echt einen Therapeuten, der keinen Schwerpunkt hat. Am besten geht man auch nicht in die Klinik, wenn man nicht wirklich irgendwas hat, sondern also in der Klinik dem Therapeuten, dem Psychologen. Und man sucht sich schon so einen Freien, ne? Also das kann ich euch nur anraten. Und natürlich, wenn du nicht viel mit den allgemeinen täglichen Krankheitsbild auf dir hast und zu einem Therapeuten gehst, dann sucht er natürlich, weil er denkt, ah, okay, das ist, geht in die Richtung, dann guckt er und schlägt natürlich auch nochmal nach, ist ganz natürlich, auch ich schlag manchmal noch manche Sachen nach, wo ich denke, what the fuck, was war denn das jetzt schon wieder für eine Anomalie, oder telefonier rum, also ich weiß nicht, wie es bei Therapeuten ist, da kenne ich mich nicht aus. Ich bin tatsächlich ein Mensch, der telefoniert rum bei meinen Kollegen und fragt nach, ob die und die Anomalie schon mal hatten und was die gemacht haben, wie das aussieht, wie der Behandlungsstand da ist und so weiter, ist ja egal. Ich weiß nicht, ob das Therapeuten auch machen, die lieber dann auch Kollegen mit einbinden. Ich würde sagen, die gucken auch erst, suchen, finden sie nichts, gehen sie auch kollegenmäßig weiter. Ich glaube, so ist eh immer der medizinische Vorgang. Auf jeden Fall, dann hast du sowas und dann sagen die natürlich, ja, das ist das und das und das ist die Aussage darüber und die haben natürlich dann auch ihre festgesetzte Meinung, was auch vollkommen okay ist, nach Rastern entscheiden wir, das ist ganz einfach. Aber es ist doch traurig, dass man einfach sagt, seit dem 19. Jahrhundert wird das kaum erweitert, wird es nicht weiter angegangen, dieses Thema, sondern es ist einfach krankhaft und es ist einfach, wie sehen wir das? Erduldung, Grausamkeiten, Gewalttätigkeiten, Verbindung von aktiver Grausamkeit und Gewalttätigkeiten, beides mit sexueller Lust. Also ich finde, das ist schon schwierig, das Thema. Und ich finde, wir sind nicht alle krankhaft und müssen zum Therapeuten, nur weil wir das haben, ja. Gut, weiter geht's. Warte, Sadomasochismus und Masochismus als Zufügung bzw. Erleidung von Leid, Schmerzen, Erniedrigung oder Fesseln in Kombination mit sexueller Erregung. So ist es heute, ja. Es wird nicht unterschieden, ob die Handlungen im beidseitigen Einverständnis ausgeführt werden oder nicht. Das ist wirklich das Grausamste überhaupt an der ganzen Sache. Also uns macht es Spaß, wir erleben was zusammen. Natürlich kann es auch mal, also dann gibt es halt mal eine Backpfeife, dann wird es mal richtig hart und man hat blaue Flecken und so weiter. Guckt euch die ganzen Internetbilder an, es gibt genug davon und die schmücken sich damit, die finden das schön, ja. Gesundheitlicher Faktor mal weg, nehmen wir das mal weg. Und keine hat ein Leiden, sondern die fühlen sich miteinander. Das ist vielleicht sogar eine Partnerschaft, ja. Und dann zu sagen, ihr seid beide super krank, obwohl sie beide miteinander leben, niemanden wehtun und so weiter, ist schon wirklich, also. Seit kurzem wird von klinischer Seite angeregt, dies zu unterscheiden. Angeregt, ja. Ich hoffe, 2007, wir sind mal ein bisschen weitergekommen. Hier könnte eine Grenze zwischen Störung und Normalabweichung liegen. Ja, weil Normalabweichung wäre vollkommen okay. Eine Störung ist eine Krankheit letztendlich. In der SM-Subkultur wird viel Wert auf beidseitige Einverständnis gelegt. Ja, steht auch immer überall, wissen wir ja, ne? Also, dass man immer schreibt, nur gesund, wenn beide einverstanden sind, beide ihr okay gegeben haben. Wir haben ja gerade SSC und so weiter durchgekaut. Also, wir sind da schon ziemlich weit, finde ich. Wir sind schon ziemlich tief in der Materie drin. Ne? Ich habe auch das Gefühl, wir haben so ein Studienfach, ne? BDSM als Studienfach. Wir wissen immer mehr. Wir gehen rein, wir unterhalten uns mit Mitstudenten. Also selbst ich lerne immer mehr dazu und ganz oft fange ich jetzt an, das so im Alltag mit einzubauen, wenn ich mich mit Freunden unterhalte und wir kommen in irgendein Thema und sage, ja, genau, das ist so und so und da habe ich letztens auch mit jemandem drüber gesprochen und die immer, okay, alles klar. So, psychoanalytische Entstehungskonzepte des Sadomasochismus. Meisten Modelle stammen aus dem Bereich der Psychoanalyse. Sadomasochismus wird dort als Perversion gesehen. Ne? Also nicht vergessen. Es wird nicht zwischen konsensuellem und nicht konsensuellem Sadomasochismus unterschieden. Gott! Mein Gott! Also den Satz lese ich nicht nochmal. Das ist krass. Ich übersetze euch das nochmal in richtig. Ich würde jetzt sagen, ich habe ein ganz falsches Wort, glaube ich. Ich habe Traumwandeln oder sowas in mir. Ich habe es falsch geschrieben. Das Wort suche ich. Auslösereich, gegenseitig hervorgerufen, unwillkürlich immer gleich verlaufende Reaktion. Gott sei Dank, da steht's. Ach, da steht's ja nicht. Achso, übereinstimmend, okay.
Hä? Was hab ich denn gerade für ein Wort im Kopf? Naja.
Gut. Es wird eine nicht klinische Studie durchgeführt. Okay, die Hypothesen
sind. Es wird angenommen, dass sich Sadomasochismus und Nicht-Sadomasochismus nicht hinsichtlich ihrer elterlichen Erziehungsstil, erlebter traumatisierender Situationen, Bildungssicherheit in der Partnerschaft unterscheiden. In Anlehnung an diese Hypothesen über die Bildungssicherheit wird weiterhin vermutet, dass sich Sadomasochisten und Nicht-Sadomasochisten nicht hinsichtlich ihrer Beziehungszufriedenheit unterscheiden. Also, man kann gleich glücklich sein, ja. Weiterhin wurde angenommen, dass Sadomasochisten ein stärkeres Reizsucheverhalten, also Sensation Seeking zeigen als Nicht-Sadomasochisten. Klar, das würde ich vollkommen zustimmen. Zur Erfahrung des elterlichen Erziehungsstils wurde ein Fragebogen zur erinnerten elterlichen Erziehungsverhalten ausgewählt. Traumatische Erlebnisse im Lebenslauf wurden durch Fragen nach Missbrauch, Misshandlung, Vergewaltigung sowie nach Tod der Trennung der Eltern in der Kindheit erfasst. Finde ich nämlich auch immer ganz wichtig. Man weiß gar nicht, wie viel es ausmacht, dass man ein Trennungskind ist. Ob die Eltern verheiratet waren oder nicht, ist vollkommen egal. Aber Trennungskinder sind immer belasteter. Es ist so. Also, ich bin auch ein Trennungskind. Ich muss tatsächlich sagen, meine Eltern haben die Trennung perfekt gemacht. Hätte ich niemals gedacht, weil ich habe sie niemals streiten hören. Mein Vater war einfach weg irgendwann. Aber es ist mir auch nicht aufgefallen, weil mein Vater immer viel arbeiten war. Und dann war plötzlich ein anderer Mann da und dachte, okay. Und mein Vater war trotzdem an meiner Grundschule immer ganz oft, weil er halt handwerklich da immer ganz viel gemacht hat. Und habe ich ihn ganz oft gesehen, also war das auch okay. Hatte nie so eine Trennungsangst und so. Habe den sehr oft auch so, wir haben ihn so auch oft in der Stadt gesehen. Also es war immer ganz gut. Kann ich nicht behaupten, dass meine Eltern schlecht gemacht haben. Aber trotzdem bin ich ein Trennungskind und habe auch da ein Defizit. So wie mein Neffe auch ein Trennungskind ist. Und auch viel man darauf fußen kann. Genau wie ich finde tatsächlich, es ist aber auch so, Frühchen zum Beispiel haben auch immer ihre Probleme. Ja? Auch wenn sie 2 Monate zu früh gekommen sind. Also alle Frühchen und Trennungskinder haben immer so ein bisschen ihre Last auf den Schultern. Das darf man nie vergessen. Kommen wir zu den Ergebnissen. Wir sind gespannt. Also, aber wir haben es alle, ne? Die Hypothesen, also die Hypothese, die aufgestellt wird, ist, dass Sadomasochisten und Nicht-Sadomasochisten in Hinsicht von dem elterlichen Erziehungsstil, der erlebten traumatischen Situation und der Bindungssicherheit in ihrer Partnerschaft sich nicht unterscheiden. Ihre Anlehnung an die Hypothese über Bildungssicherheit wird weiterhin vermutet, dass Sadomasochisten und Nicht-Sadomasochisten nicht hinsichtlich ihrer Beziehungszufriedenheit unterscheiden, also dass sie auch da kein Unterschied ist, außer dass man vielleicht sagt, dass Sadomasochisten einfach ein bisschen reizsuchenderes Verhalten hat als der Nicht-Sadomasochist. Und dafür wurde eben ein Fragebogen genutzt. Ergebnisse. Die Ergebnisse deuten an, dass der Einfluss der familiären Sozialisation und die Vorkommnis von traumatischen Ereignissen auf die Ausbildung von sadomasochistischer Neigung in psychoanalytischen Modellen überschätzt werden. Hat man das verstanden? Ich überlege das gerade. Also ich habe es verstanden, aber was könnte man davon nicht verstehen? Also es ist das Ergebnis von deren Studie, dass der Einfluss der familiären Sozialisation, also der Erziehung und die Vorkommnis von traumatischen Ereignissen auf die Entwicklung von dem sadomasochistischen Neigungen überschätzt werden. Dass das gar nicht so extrem ausfällt. Für die größere Gruppe der klinischen, unauffälligen und in Beziehungen lebenden Sadomasochisten fanden sich in der vorliegenden Untersuchung keine Hinweise, dass solche Ursachenannahmen zutreffen. Auch verstanden? Ich frage mal nochmal nach. Also die klinisch unauffälligen, also die unauffälligen, die in einer Beziehung lebenden Sadomasochisten, man fand keinen Hinweis sozusagen bei der Untersuchung, dass die einfach auffällig waren sozusagen. Alles gut. Die Annahme verschiedener Psychoanalytiker über die Bildungsverhalten von Sadomasochisten von Berner 1997 lassen nicht durch die Ergebnisse stützen. Also ich würde sagen, dass eben da nichts, dass sie nicht dumm sind. Also nicht dummer als normal, also ganz normaler Durchschnitt halt. Oder halt genauso schlau, Oder ja, genauso dämlich wie auch ein Nicht-Sadomasochist. Die Ergebnisse zur Bildungssicherheit entsprechen der Normalbevölkerung. Bitte. Gott sei Dank. Punkt. In Bezug auf die Reizsuche und Verhalten, also Sensation Seeking, zeigten sich Ergebnisse, die vermuten lassen, Doppelpunkt, dass das Reizsucheverhalten von Sadomasochisten auf den Skalen Freizügigkeit und Suche nach neuen Erfahrungen ausgeprägter ist als in der Normalbevölkerung. Allerdings zeigt sich kein signifikanter Unterschied auf den Skalen Suchen nach Abenteuer und der Vermeidung von Langeweile, obwohl auch hier eine gewisse Tendenz zu höheren erkennbar war. Ist ja klar, ne? Also, alleine wenn ich lese hier Vermeidung von Langeweile, ja, schon mehr, würde ich sagen, als Normalmensch will ich schon mich horizonterweiterungsmäßig weiterentwickeln und meine Sache da so, wie ein Hobby halt auch, ne? Ja. Die Ergebnisse stützen also die Annahme, dass es bei dem Sadomasochismus um eine Form von Reizsucheverhalten handeln könnte. In Bezug auf die Skala Enthemmung scheinen Sadomasochisten es wichtiger zu finden, sexuelle Erfahrungen vor der Ehe zu haben und machen gerne neue aufregende Erfahrungen, auch wenn diese unkonventionell und illegal sind. Bisschen schwierig natürlich, naja, aber es ist so, ne? Also, ja, warum soll man denn... Lass mich nicht oldschool sein und vielen jetzt irgendwie auf die Füße treten, aber ich verstehe halt nicht, warum man bis zur Ehe warten muss mit Intimität. Ich verstehe dieses sich schenken wollen und auf den richtigen warten, verstehe ich. Aber erst mit Ehe warten, das ist ja auch keine Garantie, finde ich schwierig. Die signifikanten Unterschiede des Sadomasochismus von der Kontrollgruppe auf die Skalen Enthemmung und Suche nach neuen Erfahrungen gehen hauptsächlich aus den Unterschieden in den oben genannten 4 Einzelintims hervor. Die Ergebnisse dieser Studie stützen somit zwar die Annahme, dass Sadomasochismus mit Reizsucheverhalten zusammenhängt, allerdings liegt die Einzelanalyse der Daten nahe, dass Reizsucheverhalten nicht als Erklärung für sadomasochistische Neigung ausreichen. So viel dazu. Also, was haben wir gelernt? Entschuldigung, dass diese Studie uns aufzeigt, dass die übliche Meinung, dass Sadomasochismus entsteht, weil der Erziehungsstil der Eltern scheiße war, weil man traumatische Erfahrungen hatte, weil man wirklich nicht so schlau ist, der Bildungsstil ist einfach nicht so richtig da und man eben ja in seiner Beziehung auch noch unzufrieden ist und da auch so seine sozialen Probleme hat. Also das alles sagt dann, dass man Masochist ist. So haben man das früher definiert und ja, es war einfach herrschende Meinung. Gott sei Dank gibt es jetzt mittlerweile Leute, die solche Studien anführen und analysieren, wie und was eben genau dahinter steckt. Dass eben jeder Mensch individuell ist und man nicht von heute auf morgen sagen kann, nur weil du jetzt, ja, wie haben sie es genannt, miteinander, oh, wartet, ich muss das natürlich richtig sagen, das wäre ja schlecht, wenn nicht. Hier schon die Hypothese, wo war denn der Typ, der das gesagt hat? Ach da. Mit aktiver Grausamkeit und beziehungsweise erduldeter Grausamkeit und Gewalttätigkeit, dass man dann gleich krank ist und schlechte Eltern hatte, was traumatische Erfahrungen, ziemlich dämlich ist und ja eben an sich auch sozial sehr unfähig oder beziehungsweise unzufrieden. Und das kann ja nun mal nicht sein. Und ich finde, man sollte das auch so ein bisschen sich weiten und sagen, solange es eben in dem Rahmen ist von wir tun niemand anderem weh, wir tun uns selbst auch nicht weh, wir gehen nicht in illegale Form, was ich schwierig finde, dass es in der Studie stand und dass da auch viele bereit dazu sind, nur um eben das auszuleben, ist halt die Frage. Aber ich frage mich auch, wo ist denn der illegale Rahmen, ja? Wenn ich sehe, was an manchen Videos nicht freigegeben wird, nehmen wir mal die Markensachen so weg, aber es gibt ja schon, dass man zum Beispiel nicht würgen darf, keine Luftwegnahme durch ein Kissen beispielsweise. Und wenn es eine Sekunde nur ist, das darf man einfach nicht bei vielen Videoplattformen. Da frage ich mich, ob das halt schon in die illegale Richtung geht. Es wäre so cool, mal einen Anwalt zu haben. Leute, ey, ich würde so gerne mal einen Anwalt einfach nur so ein paar Fragen stellen. Was ist denn erlaubt? Was könnte wirklich schwierig werden und so weiter? Ich habe zwar einen Anwalt, der ist auch ein ganz toller, aber ich traue mich den nicht zu fragen. Also ich weiß, er wird es machen. Ich müsste es dann vorlesen natürlich, aber in seine Zeit zu klauen. Außerdem muss ich die Stunde dann bezahlen, finde ich auch blöd. Das fühlt sich dann auch irgendwie nicht richtig an. Ja, auf jeden Fall hilft uns das doch schon mal weiter, um so ein bisschen zu erfahren, wie sich die Forschung darin entwickelt. Und ich finde es auch gut und wichtig, gerade für uns. Und ich glaube, durch die Medien, durchs Internet wächst alles noch viel, viel mehr und viel, viel mehr wird gezeigt und viel, viel offener sind wir alle. Ich hoffe natürlich, dass es weiter in die Richtung wächst, dass man auch offener für uns an sich so ein bisschen ist. Ich erwarte ja nicht keine großen Sachen, wir wissen das alle, aber schon, dass man miteinander Hand in Hand so ein bisschen Verständnis aufzeigt. Das wäre schon nett. Ja. Gut, das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt was dazugelernt. Nächste Woche frage ich ab. Wer es nicht weiß, auf die stille Bank. Nee, was gab's als Strafe, wenn man es dann nicht wusste? Na, Eintrag ins Klassenbuch, ganz klar. Aber das gab's ja nicht. Ah, gut, in der Uni gab's sowieso sowas alles nicht. Naja, gut. Ich wünsche euch eine gute Woche. Gehabt euch wohl. Denkt dran, der Podcast kann immer Unterstützung gebrauchen. Da bin ich ganz ehrlich und rufe dazu auch gerne mal wieder auf. Einfach auf meiner Website einen schönen Donation dalassen für den Podcast, dass er weiter existieren kann. Ihr wisst, nächstes Jahr stehen sonst große Veränderungen im Raum. Ich habe das ja angekündigt, dass sonst der Podcast einmal switchen wird auf eben eine andere Plattform oder überhaupt einfach nur auf meiner Website dann verfügbar ist für, was weiß ich, Clubmitglieder oder so. Wir werden sehen. Ich wünsche euch noch eine gute Woche. Wenig Stress, viel gutes Wetter. Schönes herbstliches Sommerwetter, Sonnenwetter, sodass man schön im Pulli draußen spazieren gehen kann. Oh, die Sonnenstrahlen einen noch so ein bisschen wärmen. Das wäre nett. Das wünsche ich euch. Das wünsche ich auch mir. Und wir hören uns nächste Woche wieder.